Stellt euch vor, ihr baut ein Haus und macht jetzt Termine mit unterschiedlichen Unternehmen. Ihr macht einen Termin für die Bodenplatte, der Tag kommt, ihr kommt zur Baustelle und der Unternehmer ist nicht da. Irgendwann macht er das dann, ihr macht den nächsten Termin mit ihm für den Rohbau und was geschieht? Er hält den Termin nicht ein. Und so macht ihr eine Erfahrung nach der anderen mit demselben Unternehmen. Er hat euch sein Wort gegeben, aber er hat sein Wort nicht gehalten. Wie würdet ihr so eine Person sehen aus eurer Sicht? Ich glaube, der Blick, den man hat, der verändert sich im Laufe der Zeit, im Laufe der verschiedenen Versprechungen. Und die Folge ist, dass der Unternehmer sich unglaubwürdig macht. Ja, er ist ein Mann, der sagt etwas, aber er steht nicht zu seinem Wort. Vielleicht verändert sich das Denken, vielleicht verändert sich das Vokabular, die Einstellung über diesen Menschen. Und ob er einen nächsten Auftrag bekommt, das ist dann die ganz große Frage. In der deutschen Sprache gibt es ganz verschiedene Worte, Synonyme für Versprechen, die Wichtigkeit eines Versprechens zum Ausdruck bringen. Ja, vielleicht einen Eid leisten, sein Wort geben, sich verpflichten, zusichern, garantieren, verbürgen, beteuern, die Hand ins Feuer legen und vieles, vieles mehr steht ein Stück weit für ein Versprechen. Und man geht davon aus, wenn ich ein Versprechen gebe, dann kann der Nächste davon ausgehen, hoffentlich, dass ich das dann auch einhalte. Übertragen auf den Glauben, wie viel mehr dürfen wir uns darauf verlassen, wenn Gott uns ein Versprechen gibt? Aber das zu verstehen, das irgendwie dann ins Leben einfließen zu lassen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und im Text von heute werden wir merken, dass das Christenleben eigentlich bedeuten soll, in dem zu leben, was Gott uns versprochen hat. Es gibt ein Versprechen, das schon auf Abraham zurückgeht und das eine ganz konkrete Bedeutung, Relevanz für unser Leben hat. Und jetzt gilt es für uns, das zu erkennen, um dann dementsprechend in diesem zu leben. Und es gab ja eben die Männer, ich erinnere nochmal, die ja auch irgendwo an Christus geglaubt haben, aber die gesagt haben, ein Leben allein aus den Versprechungen Gottes ist zu wenig. Ja, setzt noch Mühe dran, setzt noch Werk dran, um sicher zu sein, dass es dann am Ende wirklich auch reicht für den Glauben. Und so hat es eine Verwässerung des Evangeliums gegeben. Und weil das Evangelium verwässert wurde, stemmt sich Paulus jetzt mit aller Macht gegen dieses Denken der judaistischen Christen und gebraucht auch sehr ernsthafte Worte. In dem Abschnitt davor, da sagt er, ihr unverständigen Galater. Er sagt, wer hat euch bezaubert? Warum seid ihr so unverständig? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren? Also immer wieder Formulierungen, die nicht nett sind, die sind wirklich hart vom Ton, vom Inhalt. Und er gebraucht so harte Worte, weil er weiß, bei diesem Punkt, da geht es um Leben und um Tod. Und von daher stemmt er sich jetzt mit aller Macht gegen diese falsche Theologie, die sich da eingeschlichen hat. Es geht darum, lebe ich jetzt ein Christsein nach dem Gesetz oder ein Christsein nach dem Evangelium. Und darum ging es beim letzten Mal, als Rudi über den Text davor gepredigt hat. Und er hat aufgezeigt, dass die Gnade dem Gesetz bei weitem überlegen ist, das Leben aus dem Glauben. Und die Tendenz, die es aber wiederum gibt, ist eben eine Tendenz auch unter uns Christen, die ist sehr weit verbreitet, dass wir unser Christenleben ein Stück weit von den Werken abhängig machen und auch ein Stück weit darüber definieren. Und viele Menschen wachsen eben ganz konkret in diesem Denken auf, wenn ich jetzt dieses tue oder jenes tue, dann genüge ich den Ansprüchen Gottes, dann schaut Gott gnädig auf mein Leben und freut sich über mein Leben. Wenn ich es nicht tue, dann schaut Gott vielleicht nicht so gnädig auf mein Leben. Es ist vielleicht irgendwo tief im Herzen verankert, dieses Denken. Erst wenn ich richtig leiste, dann bin ich richtig geliebt, dann bin ich richtig angenommen und auch angekommen bei Gott. Und so lebt man ohne dass man sich dessen vielleicht so richtig bewusst ist, ein Christsein, das ganz stark von den eigenen Werken abhängig ist. Und es ist immer, wenn man das Christenleben lebt, ein gewisser Druck vorhanden. Es ist wie so ein Schleier, so ein Nebel an Druck, der sich dann auf unser Leben hinauflegt und wo man dann von dem Druck nur noch getrieben ist, aber wo die ganze Schönheit des Evangeliums mehr und mehr verloren geht. Und wenn ich mich diesem Druck erstmal ausliefere, diesem gesetzlichen Christsein, dann schaffe ich es 2 Jahre, 5 Jahre, vielleicht 7 oder sogar 10 Jahre, diese Schale beizubehalten, die Form beizubehalten, um mein Christsein dementsprechend zu leben. Aber der Glaube wird mehr und mehr zur Religion. Die Gleichgültigkeit wird immer größer und die Schönheit des Evangeliums ist gar nicht mehr da, weil das Evangelium sich nur noch darauf beschränkt, dann einen Dienst zu tun, dann da und da zu sein. Aber was bedeutet es denn dann für den Alltag? Was ist denn überhaupt die Schönheit des Evangeliums? Und diesem Denken stellt Paulus sich entgegen und ich habe es überschrieben, die Fessel ist entzwei, lebe frei. Lebe frei. Und genau das ist die Hauptaussage des Textes, den Markus eben gelesen hat. Ja, die Fessel ist entzwei, lebe frei, Ausrufezeichen. Ja, und der erste Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, ist nochmals ein Gedanke auch vom letzten Mal und der zieht sich auch wie ein roter Faden durch. Es ist die Überlegenheit der Verheißungen Gottes. Die Überlegenheit der Verheißungen Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch bei der Textlesung ergangen ist. Manches klingt vielleicht zunächst etwas theoretisch. Es ist so viel Theologie. Wie soll man das alles verstehen? Es geht um Testament, Gesetz, Verheißungen, Erben, Abraham, Glauben. Also so viel Vokabular, das vielleicht nicht mehr so geläufig ist. Aber beim genauen Hinschauen, und das ist mein Wunsch, dass wir das verstehen, tut sich eine gewaltige heilsgeschichtliche Dimension auf, die ganz konkret etwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Ja, und das ist der Pulsschlag des Paulus. Ich werde heute aus der neuen Genfer Übersetzung durch den Text gehen und möchte Vers 15 noch einmal vorlesen. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder nachträglich etwas daran ändern. Ich glaube, das ist uns allen ziemlich klar. Wenn ein Testament in Kraft tritt, dann ist es unveränderlich, ja, weil dann können nicht einfach die Kinder kommen und sagen, aber ich hätte es gerne anders formuliert, völlig klar, es ist fest. Und jetzt geht er in Vers 16 weiter und sagt, nimmt jetzt dieses Beispiel des Testamentes und sagt, genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Ja, übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Also Paulus greift jetzt zurück aufs Alte Testament, nimmt jetzt diesen Bund mit Abraham, das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, und sagt, das ist ein Bild jetzt quasi für das Testament, ein Bild für die Gnade, für den Glauben. Und er setzt jetzt dieses Bild genau da ein, des Testamentes. Und dann erklärt er genau das in Vers 17. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Also dieser Bund steht für das Testament. Und ein Testament, haben wir gesagt, ist eine Verheißung oder ist ein Versprechen, das laut dem Vers nach wie vor in Kraft ist. Und jetzt kommen eben Leute in die Gemeinde und stellen genau das in Zweifel. Sie sagen, ja, das ist vielleicht noch in Kraft, aber, und das ganz große Aber, das darf es hier nicht geben. Und das erklärt er dann in 17b und sagt, wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Und das ist ja völlig logisch argumentiert. Wenn Gott Abraham ein Versprechen gibt und 430 Jahre später gibt es unter Mose einen weiteren Bund, ein weiteres Versprechen, eine Verpflichtung, dann ist es völlig klar, dann bedeutet es ja nicht, dass dieser neue Bund automatisch den alten Bund in irgendeiner Weise aufhebt. Das wird ja bei dem neueren Bund dann nicht gesagt, dass der alte die Gültigkeit verliert. Ja, und das bedeutet dann eben, und das ist ja auch bei uns in der Gesellschaft so, ja, und wenn wir ein Testament aufsetzen, dann gehen wir davon aus, dass das Gültigkeit hat und dass das genauso auch umgesetzt wird. Und das, was eben im menschlichen Bereich gilt, das gilt im göttlichen Bereich eben dann erst recht. Ja? Ein Testament wird dann aufgesetzt oder dafür aufgesetzt, dass es eben gerade niemand verändern kann oder außer Kraft setzen kann. Ja, sondern die Bestimmungen, die haben Gültigkeit. Und hier wird jetzt gesagt, wenn Gott dem Abraham jetzt dieses Testament gibt, diese Verheißung gibt, dann ist die Zusage weiterhin da. Sie ist zuverlässig. Ja, dann steht es absolut felsenfest. Darauf kann man sich verlassen. Und hier merken wir, wie geradlinig Gott ist. Gott macht keine Umwege, Gott macht keine Schlenker, sondern er sagt etwas und genauso meint er es. Und das wird dann auch in Vers 18 gesagt. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erben davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusage erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht gestellt hat, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Und hier haben wir eben nochmal beide Parteien. Auf der einen Seite steht die Verheißung, stehen die Versprechen Gottes dem Abraham gegenüber. Und auf der anderen Seite steht ganz konkret ein Leben in den Ordnungen Gottes, wo der Mensch gefragt ist, ganz konkret in seinem Alltag diese Ordnungen Tag für Tag zu erfüllen. Und das Ergebnis ist völlig klar. Jetzt steht beides nebeneinander und das Fazit quasi, das hier auch steht und das auch weiter ausgeführt ist, ist, dass das Gesetz niemals, absolut niemals gegeben wurde, um Leben zu schaffen. Es kann kein Leben schaffen. Und deshalb sollten wir uns eben davor hüten, unser Leben auf eine Art Gesetzlichkeit aufzubauen, weil es eben kein Leben schaffen kann. Und dieses Bild des Testaments erklärt genau das. Ja, Paulus sagt sogar in Vers 15, ich glaube in einer anderen Übersetzung, ich rede nach menschlicher Weise. Ja, das heißt, dieses Bild des Testaments, das wir gebrauchen, uns geläufig ist, das steht in gar keinem Verhältnis, ist sogar fast schon banal, nach menschlicher Weise geredet, im Verhältnis zu den Versprechungen, zu den Verheißungen Gottes. Und da sehen wir, wie sehr Gott hinter dem steht, was er eigentlich sagt. Ja, wie gesagt, absolute Gradlinigkeit. Und das wird dann in Vers B gesagt, 18b, das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal diesen Spruch gehört, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja? Wenn wir diesen Spruch auf den Text übertragen, trifft genau das Gegenteil hier zu. Ja, was etwas kostet, ja, also das Leben nach diesem Gesetz, das ist nichts wert, wenn es um die eigentliche Frage des Lebens geht. Ja, hier das, was nichts kostet, das ist das, was über Tod und über Leben entscheidet. Ja, und das ist das, was Paulus hier sagt. Die Verheißungen, die sind absolut überlegen. Es ist ein Geschenk, dass du dich für Gott entscheiden durftest, wenn du denn entschieden bist. Ein reines Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk, dass der Himmel auf uns wartet. Es ist ein Geschenk, dass Gott ein Erbe für seine Kinder im Himmel vorbereitet hat. Es ist ein Geschenk, dass der Heilige Geist in unser Leben hineingekommen ist und jetzt uns leitet, auch durch unser Leben hindurch. Es ist ein Geschenk, dass Jesus Christus seine Gemeinde gegründet hat und wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen. Es ist nichts anderes als ein reines Geschenk und es ist nicht darin begründet, dass einige Leute ihre Anstrengungen unternommen haben, um irgendetwas zu tun. Es ist ein reines Gnadengeschenk Gottes, absolut im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar. Und wenn ich jetzt ein ganz großes Geschenk für mich in Anspruch nehme, was sollte die ganz normale Reaktion sein? Ein Dankeschön, ein Dankeschön aus dem tiefsten Herzen. Ja, wenn ich meinen Kindern ein großes Geschenk mache, dann sprudeln sie vor Freude über und sagen Danke dafür. Und ich erwarte auch nicht bei einem Geschenk eine Gegenleistung. Ich hab's dir geschenkt, aber jetzt seh zu, dass du die Küche aufräumst oder ähnliches. Wenn es ein Geschenk ist, dann ist es ein Geschenk. Und aus diesem Gedanken, aus dieser Gegenüberstellung heraus, könnte man sich ja jetzt die Frage stellen, Gott gibt Abraham eine Verheißung. Einige hundert Jahre später oder einige Zeit später kommt dann Jesus Christus, er stirbt für die Menschen und hat die Erlösung bewirkt. Warum ist es denn jetzt überhaupt notwendig, dass wir nochmal 430 Jahre später noch ein Gesetz brauchen? Und das ist eine wichtige Frage, hätte er nicht direkt Jesus senden können ohne das Gesetz? Aber auf diese Frage geht er dann ab Vers 19 ein. Und ab Vers 19 werden dann einige Dinge beschrieben, die uns jetzt helfen, die heilsgeschichtliche Dimension des Gesetzes zu verstehen. Ja, zunächst wird hier gesagt, welche Aufgabe, und genau diese Frage stellt er in Vers 19, ja, welche Aufgabe hat denn das Gesetz? Und das ist eine gute, berechtigte Frage, die die Galater sicherlich dann auch gehabt haben. Ja, was ist hier konkret mit Gesetz gemeint? Ich denke, zunächst ist es völlig klar, dass hier die Tora gemeint ist, also den Bund, den Gott mit Mose geschlossen hat, das ist damit gemeint. Aber so wie Paulus es hier auch von der Theologie verwendet, das Gesetz, ist damit nicht nur einschließlich das Gesetz des Mose gemeint, sondern es ist ja oft eine Gegenüberstellung von Gesetz und auch von Glaube. Das heißt, wenn er auch an anderen Stellen von Gesetz spricht, dann meint er Ansprüche, die Gott an den Menschen stellt. Und das können auch verschiedene Ansprüche sein, die jetzt nicht unbedingt das mosaische Gesetz sind. Also Ansprüche, die man jetzt in den Vordergrund stellt und sagt, jetzt lebe ich in diesen Ansprüchen, um mir das Heil zu erwerben oder um in Gottes Augen besonders gut dazustehen. Also Werke des Gesetzes, natürlich in erster Linie auf das mosaische Gesetz, aber auch auf Ansprüche Gottes grundsätzlicher Art, wenn es um Werke geht. Ja? Weil das ja auch universal irgendwo auch zu verstehen ist. Ja? Wer in der heutigen Zeit möchte denn nach den mosaischen Geboten leben? Es sind die allerwenigsten, die sagen, ich möchte diese 613 Gebote einsetzen. Aber viele Menschen wollen eben durch ihr Tun Gott gnädig stimmen und setzen alle Anstrengungen daran, wie wir es eben gehört haben, was Harry gesagt hat, die Leute kennen Gott, sie versuchen Gott vielleicht gnädig zu stimmen, aber sie kennen Jesus Christus nicht. Und wenn man sich dann eben die Männer des Alten Testaments anschaut, wie haben sie denn gelebt, dann kann eben genau dieser Eindruck entstehen, dass sie ja letztendlich in den Werken gelebt haben und das führte dazu, dass am Ende es auch gereicht hat. Ja, nehmen wir das Beispiel von Mose. Mose wurde natürlich von Gott berufen, aber dann geht er immer und immer wieder zum Pharao. Dann führt er das Volk aus Ägypten, dann wird er gebraucht, dass sich das Meer teilt. Dann diese ganzen Wunder in der Wüste. Dann ist er direkt auf dem Berg Sinai, empfängt die Gesetzestafeln. Und welches Denken entsteht ganz schnell, allein wenn wir uns nur das Leben von Mose anschauen oder auch von den anderen großen Glaubenshelden. Er hat die Anweisungen Gottes umgesetzt. Und weil er so im Gehorsam gelebt hat, deshalb war er Gott wohlgefällig. Ja? Weil er nach den Werken letzten Endes lebte. Aber das ist nicht der Grund, warum er auch in Hebräer bei den Glaubenshelden erwähnt wird. Ja, und das ist genau falsches Denken. Und manchmal zieht man unbewusst eine falsche Schlussfolgerung aus dem, was man sieht. Und man sieht einfach nur, Mose war gehorsam, also ich muss gehorsam sein. Aber der Gehorsam war nicht das Entscheidende im Leben von Mose. Das Entscheidende in seinem Leben war der Glaube. Und der Gehorsam folgte aus dem echten Glauben heraus. Und deshalb war er ein Glaubensheld. Es heißt in 19b, das Gesetz wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Und jetzt wird an dieser Stelle das Gesetz mal so richtig gut von Paulus erklärt. Er sagt hier mit einer Umschreibung formuliert, das Gesetz ist wie ein Spiegel, das ich mir vorhalte. Ich stand heute Morgen vor dem Spiegel, ich habe mich gesehen, habe gesehen, ob ich vielleicht schmutzig im Gesicht bin. Und genauso brauchte es für das Volk Israel einen Maßstab, wo sie erkennen konnten, leben wir jetzt eigentlich im Willen Gottes oder leben wir am Willen Gottes vorbei? Und sie brauchten diesen Spiegel, um zu sehen, was ist denn jetzt der Weg Gottes? Ist der Gehorsam in unserem Leben vorhanden oder ist er nicht vorhanden? Und was ist passiert? Sie wussten jetzt, dadurch, dass sie das Gesetz bekommen haben, ganz genau, was Gott von ihnen forderte. Und sie wussten auch, wenn sie jetzt alle Gebote einhalten würden, rein theoretisch, dann würden sie das Gesetz erfüllen. Und so kam es dann eben auch zu einer Gesetzlichkeit, wo sie dann nur noch probiert haben, diese Gebote einzufordern, aber sich nicht mehr auf den Bund mit Abraham bezogen haben, auch im Alten Testament, das Volk Israel. Und sie haben aber ziemlich schnell gemerkt, wir werden scheitern, wenn wir versuchen, diese alle Gebote einzuhalten. Es ist menschlich gesehen absolut unmöglich. Und diese Erkenntnis war Gott wichtig. Das sollte das Volk begreifen. Sie versuchen, die Gebote Gottes umzusetzen, aber sie kommen an den Punkt, wo sie sagen, wir schaffen es nicht, wir können es nicht, es ist unmöglich. Und diese Erkenntnis war so wichtig, um dann zu sagen, aber halt, es gibt ja noch den abrahamitischen Bund und der ist ja aus dem Glauben heraus von Gott direkt gegeben. Und so wurde es auch dem Volk bewusst, der Anspruch Gottes durch das Gesetz und die Wirklichkeit ihres Lebens, in dem zu leben, liegen absolut himmelweit auseinander. Eine größere Kluft kann es eigentlich gar nicht geben. Ja, ich habe ein Beispiel von John Bunyan, der eben ein Bild gebraucht, um genau diese Wahrheit zu illustrieren. Ja, er sagte, das Gesetz ist wie ein alter Besen. Ja, wenn man sich das Herz vorstellt als einen dunklen Raum, vielleicht könnte ich sagen, wie ein Haus. Es gibt ja dieses Lied Jesus in my house, Jesus in meinem Haus. Und man stellt sich vielleicht vor, dass das Gesetz ist wie so ein alter Kehrbesen. Wir kennen ja noch diese Besen mit diesen roten Teilen, wo man fegt und das wird nicht sauber. Also das Grobe wird sauber, aber das Feine nicht wirklich. Das Gesetz ist wie ein alter Besen und stellen wir vor, unser Herz ist wie ein dunkler Raum oder wie ein Haus mit einer dicken Staubschicht. Und jetzt nehme ich diesen Besen, gehe in das Haus und fange an, das Haus von dem Staub zu befreien. Ja, was passiert? Der ganze Staub im Haus, er wird komplett aufgewirbelt und ich kann daran vielleicht sogar sterben, weil es so staubig ist, weil ich nicht mehr atmen kann. Und der Besen ist eben ein Besen. Er ist kein Lappen. Er ist kein Staubsauger, der den Staub hinwegnimmt, der ihn komplett aus dem Haus entfernt, sondern er ist ein Besen, der den Staub aufwirbelt. Und genauso ist die Bedeutung auch dieses Verses hier in Vers 19 zu verstehen. Genauso ist das Gesetz. Das Gesetz ist wie dieser Besen. Ich kann damit durch die verschiedenen Räume meines Lebens gehen. Ich kann sie aufwirbeln und ich werde merken, selbst in den verwinkelsten Ecken meines Herzens, da ist nichts als Staub, da ist nichts als Sünde. Und aus mir heraus werde ich diesen Staub nie komplett zu 100% aus meinem Leben entfernt bekommen. Und die Erkenntnis, das war Gott so wichtig, diese Erkenntnis musste kommen, die absolute Verdorbenheit, die absolute Gottlosigkeit. Ja, die meisten kennen wahrscheinlich dieses Bild, das Gesetz ist wie ein Thermometer. Ja, ich kann die Temperatur messen, aber ich kann damit nicht eine Krankheit bekämpfen, es ist kein Medikament. Ja, und das Gesetz zeigt jetzt hier die Sünde auf, es kann es nicht beseitigen. Und jetzt stellt man eben die Frage, ja, haben die denn erst seit der Gesetzgebung gewusst, was Sünde ist und vorher nicht, zur Zeit Abrahams? Natürlich nicht. Aber sie haben jetzt diesen Staub in ihren Herzen in einer ganz besonderen Art und Weise wahrgenommen und konnten auf einmal durch das Gesetz formulieren und definieren, was Sünde ist. Ja, als ich noch jung war, vor vielen, vielen Jahren, habe ich gerne Fußball gespielt. Und in einem Fußballspiel erinnere ich mich, ich hatte damals sehr, sehr schlechte Augen, -5,75 beide Augen. Irgendwann fand ich es nervig, habe mir dann Kontaktlinsen gekauft mit 18, 19, glaube ich, war das. Und dann in einem Spiel gegen eine andere Mannschaft bin ich dann hochgesprungen zum Kopfball und habe dabei eine Kontaktlinse verloren. Und auf einmal konnte ich auf dem einen Auge sehr, sehr gut sehen und auf dem anderen Auge habe ich nur sehr verschwommen gesehen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Bild für das Gesetz seit der Gesetzgebung des Moses und davor. Auch davor haben sie natürlich auch dieses moralische Bewusstsein dafür gehabt, was ist gut, was ist schlecht, was könnte Gott wohlgefällig sein. Man hat so die groben Umrisse erkannt. Aber durch das Gesetz ist jetzt die volle Sehstärke hinzugekommen. Und wie gesagt, jetzt kann man es formulieren, jetzt kann man es definieren. Und auf einmal sieht man die eigentliche Hoffnungslosigkeit im Herzen. Und deshalb ist jetzt die nächste Vershälfte so wichtig in Vers 19, und das Gesetz sollte so lange in Kraft bleiben. Also hier merken wir eine Begrenzung des Gesetzes, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Ja, also Gott gibt dem Menschen einen Kehrbesen, ja das Gesetz, um zu zeigen, wie es im Herzen aussieht, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite sagt er, nutzt es, nutzt diese Chance, um zu erkennen, wo ihr eigentlich steht vor Gott, denn es gibt eine Lösung für euer Problem und das liegt im abrahamitischen Bund letzten Endes in Jesus Christus begründet. Ja, und dann wird es kompliziert. Dann sagt er, im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Da fragt man sich, wie passt das jetzt hier in diesen Abschnitt hinein? Aber das ist eben das Interessante, das ist hier Theologie pur, was er hier macht. Er sagt, das Gesetz wurde durch einen Engel an Mose gegeben, der es wiederum dem Volk gegeben hat. Das heißt, wir haben hier eine Reihenfolge, es wurden Vermittler gebraucht und Vermittler werden nur dann gebraucht, wenn es unterschiedliche Parteien gibt. Und diese unterschiedlichen Parteien mussten quasi zusammengeführt werden. Gott auf der einen Seite, das Volk auf der anderen Seite. Gott schickt die Engel, das Volk schickt Mose. Und jetzt gibt es die Vermittler auf dem Berg Sinai, also eine Reihenfolge. Gott, Engel, Mose, Volk Israel. Und das ist eben dann abzuleiten, es geht hier um einen zweiseitigen Bund. Einen Bund zwischen Gott und dem Volk, wo es einen Vermittler braucht. Und jetzt wird es interessant in Vers 20, schwierig zu verstehen. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Ja, also auf der einen Seite wird gesagt, es gibt einen zweiseitigen Bund. Und jetzt wird hier gesagt, auf der anderen Seite gibt es einen Bund, den Gott ganz persönlich mit Abraham geschlossen hat, einen einseitigen Bund, ein Versprechen Gottes an Abraham. Ja, der Bund mit Mose, wenn man so will, aus dritter Hand, hier aus erster Hand. Und hier merken wir spätestens die Absurdität des Galaterbriefes. Ja, absolut absurd, was die Galater da gefordert haben. Sie sind in die Gemeinde gekommen und haben gesagt, geht weg von diesem direkten Bund Gottes mit Abraham und kehrt um zu diesem Bund aus dritter Hand, der auf einmal von euch abhängig ist. Ja, und Paulus sagt genau das Gegenteil. Ja, hört auf mit diesem Denken, mit diesem gesetzlichen Denken. Geht doch direkt zu den Verheißungen, zu den Versprechungen Gottes. Ja, und das Und damit wird eben unterstrichen, so deutlich, beide Bünde waren gut, aber beide Bünde haben einen komplett unterschiedlichen Zweck. Ja, und das wird in Vers 21 nochmal untermauert, das Gesetz war nie und nimmer gegeben, um Leben zu geben. Vers 21, bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ist das ein Widerspruch, Mose und Abraham? Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man es tatsächlich mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. Ja, aber dafür war es ja nicht gegeben und hier merken wir, wie unmöglich das ist. Ja, könnte das mosaische Gesetz Leben geben, dann wäre es in Konkurrenz und dann hätten die judaistischen Christen vielleicht auch da oder die Judaisten auch recht mit dem, was sie hineingebracht haben. Aber wer kann es denn schon? Wer kann denn schon auch auf uns übertragen mit einem Kernbesen jegliches Staubkörnchen aus dem Herzen fegen? Niemand. Niemand von uns, niemand aus dem Volk Israel damals. Und das wird dann in Vers 22 gesagt, dieser große Unterschied. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Ich finde das ganz spannend, welchen Begriff Paulus jetzt hier gebraucht, mit diesem gefangen gehalten. Es ist dasselbe Wort, das auch in den Evangelien mit Fischfang gebraucht wird. Das heißt, wenn ein Fisch im Netz gefangen ist, dann kann dieser Fisch aus eigener Kraft das Netz nicht mehr verlassen. Er kann nicht da raus. Und genau das ist der Sinn des Gesetzes, die hoffnungslose Situation von uns Menschen. Und er weist damit automatisch auf den abrahamitischen Bund, auf den Ausweg in Jesus Christus. Und das ist der Kern. Das Gesetz will uns die Sünde, die Sündhaftigkeit der Sünde vor Augen führen und uns in die Arme Jesu Christi treiben. Ja, in die Arme Jesu Christi treiben. Ja, und das wird jetzt gesagt in Vers 22. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Und hier haben wir genau das, die Überlegenheit der Verheißungen Gottes. Ja, und das ist ein ganz anderes Leben. Das ist ein ausgetauschtes Leben. Ja, von daher ein kurzes Fazit hier zu diesem Gedanken, zu der Überlegenheit der Verheißungen Gottes. In Römer 7 heißt es, das Gesetz, es ist gerecht, es ist heilig, es ist gut und wir können Gott dankbar sein, dass er es uns auch gegeben hat, dem Volk gegeben hat. Ja, es kann Sünde zeigen, es macht die Sünde, ja, es führt die Realität vor Augen. Ein zweites, was wir lernen, echter Glaube, hingegebener Glaube, braucht nicht in erster Linie gute Werke, sondern es braucht in erster Linie eine echte Sündenerkenntnis und diese echte Sündenerkenntnis kommt aus dem Gesetz heraus und aus der echten Sündenerkenntnis werde ich in die Arme Jesu getrieben und in den Armen Jesu erfahre ich Vergebung der Schuld und aus der Vergebung der Schuld zeigt Gott mir jetzt durch den Heiligen Geist, in welchen Werken ich eigentlich leben soll. Und das ist ein ganz ausgetauschtes Leben. Und was jetzt folgt in den restlichen Versen, ist ein Stück weit Anwendung von dem, was er gesagt hat. Und das möchte ich auch überschreiben, aber kürzer drauf stehen bleiben. Lebe frei. Ja, lebe frei. Und das ist das, was ich uns auch mitgeben möchte durch diese Predigt. Ja, bis jetzt, es war eine Grundlage der Heilsgeschichte, die es wichtig ist zu verstehen. Aber was er jetzt so theologisch begründet, bezieht er auf die Christen und zeigt, wie wichtig es für die Gemeinde damals und auch für uns heute ist. Er sagt in Vers 23, doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle, also er redet jetzt erstmal von allen Menschen, zusammen unter der Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Das heißt, alle Menschen stehen unter dem Gesetz, stehen unter der Sünde. Aber dann geht er weiter. Unsere, also jetzt die der Christen, Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das heißt, das, was damals geschehen ist, das ist der Weg, den alle Christen auch heute irgendwann einmal durchschritten haben. Ja, alle, die in Jesus glauben, wir standen unter dem Gesetz und dann wie es hier gesagt wird, oder übersetzt, wir wurden unter Gewahrsam genommen. Ja, wir waren in einer Gefangenschaft. Und wenn ich in Gefangenschaft bin, dann ist es völlig klar, dann kann ich nicht einfach im Gefängnis mich entscheiden, so, ich möchte jetzt raus, ich öffne die Tür und gehe raus. Ja, das ist ein Trugschluss. Wir waren gefangen unter der Sünde und wir sind nicht aus der Sünde herausgekommen, weil wir irgendwann mal eine gute Idee hatten und gesagt haben, ja, jetzt gehe ich halt zu Jesus, bekehre mich eben. Nein, Gott ist uns nahe gekommen in Christus, hat unsere Herzen vorbereitet, sodass wir erst in der Lage waren, er hat die Gefängnistüren aufgeschlossen, sodass wir erst in der Lage waren, durch das Gefängnis hinauszukommen. Wenn ich aus dem Gefängnis will, dann braucht es immer Hilfe von außen. Und wir alle, wird hier gesagt, waren in diesem Gefängnis gefangen. Natürlich in einer unterschiedlichen Art und Weise. Wir haben unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Familien, unterschiedliches Leben gehabt. Aber dennoch, was uns vereint, ist, wir waren gefangen. Und jetzt in diesem Gefängnis, in diesem Verlies, gab es einen Aufseher, einen Gefängniswärter, wenn man so will. Und hier wird gesagt, dieser Aufseher heißt Gesetz. Ja, 24, das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte. Also er war nicht ein Lehrer, der sie unterwiesen hat und gesagt hat, so und so könnt ihr jetzt zum Glauben kommen und ja, also so im Positiven, sondern unter der strengen Hand, hatten Sklaven das inne, die dann junge Leute in einer sehr strengen Art und Weise erzogen haben, Dinge beigebracht haben. Also es hat ja eine versklavende Funktion. Und jetzt der ganz große Kontrast, bis Christus kam. Also der Aufseher war da, Gefängniswärter, bis Christus kam, denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und das ist das Schöne, das gefällt mir und macht mir Mut, wie Paulus hier argumentiert. Er zeigt hier immer wieder in den letzten drei Versen die Ausweglosigkeit durch das Gesetz, aber dann immer wieder die starke Wendung zu Christus hin, dass man sagt, wenn ihr das versteht, dann merkt ihr doch, wie groß die Gnade in Christus ist. Dann lauft in seine Arme. Hütet euch davor, ein Leben aus euch heraus zu leben, sondern Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, geht zu ihm in seine Arme. Ja, und das ist eben das, was wir lernen müssen. Ja, Jesus Christus hat den Schlüssel des Gefängnisses und bei vielen von uns hat er die Tür des Gefängnisses aufgeschlossen. Aber die Galater damals, sie haben sich teilweise so stark an das Leben im Gefängnis gewöhnt. Ich bin es gewohnt, in diesen vier Räumen mich frei zu bewegen. Ich erlebe doch auch Freiheit. Ist eben ein bisschen kleiner die Freiheit unter dem Gesetz. Aber lass mich doch in dieser Freiheit. Sie haben sich so an das Gefängnis gewöhnt, dass sie vielleicht da gar nicht damit umgehen konnten. Was bedeutet es, frei in Christus zu sein? Vielleicht überfordert, sodass sie gesagt haben, dann lieber wieder zurück unter das Gesetz. Ja, welch ein Widerspruch. Und auch da habe ich gedacht, ich bin gar nicht so anders als die Galater in so vielen Situationen meines Lebens. Und da tut sich auch eine gewisse Absurdität in manchen Situationen auf. Ja, das Problem gibt es heute noch genauso. Und die Fessel ist aber entzwei. Die Fessel des Gesetzes, die Gefängnistüren, sie stehen auf. Aber wir müssen uns entscheiden, diese Gefängniszelle auch wirklich zu verlassen, um in der schönen Schöpfung Gottes das Leben zu leben. Und auch wir, glaube ich, neigen manchmal dazu, uns unter den Zuchtmeister, unter den Aufseher des Gesetzes zu stellen. Vielleicht, weil wir uns so sehr an diesen Druck an diese Gefangenschaft gewöhnt haben und gar keine Vorstellung davon haben, was bedeutet es, Jesus Christus von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt zu leben, um dementsprechend das Christsein zu leben. Und es scheint vielleicht manchmal sogar auf den ersten Blick leichter zu sein, ein Leben in der Gefängniszelle zu leben, weil man meint, da das Leben im Griff zu haben, als durch den Geist Gottes in Christi Wahrheiten geführt zu werden. Und manche Christen glauben und auch ältere Christen glauben manchmal, dass dieses gesetzliche Leben bewirkt, dass es am Ende noch reicht. Ich möchte die Jungen gar nicht ausnehmen, wir alle. Dass es am Ende dennoch reicht. Und dann beten wir, Herr, schenk doch, dass es noch reicht. Hilf mir, noch so zu leben, dass es am Ende noch reicht. Also versucht man ein Stück weit gesetzlich zu leben, dass es am Ende noch reicht. Anstatt zu sagen, das Versprechen Gottes ist da. Ich lebe aus Glauben. Herr, ich danke dir, dass du mir dein Versprechen gegeben hast. Ich nehme es für mich in Anspruch. Danke, dass es reicht. Und das ist doch ein ganz anderes Leben in dieser Zuversicht, in dieser Heilsgewissheit, die in Jesus Christus verankert ist. Was bedeutet das gesetzliche Übertragen auf uns? Ist es positiv oder ist es negativ? Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es durchdrungen von Negativität ist. Es ist etwas Negatives, wenn wir auch in einer gesetzlichen Art und Weise leben. Wir haben in Deutschland ein Grundgesetz. In diesem Grundgesetz gibt es dann gewisse Ordnungen, die aufgeschrieben wurden, eine Verfassung, wo dann eingefordert wird von uns allen, dass wir uns danach halten. Ja, ich bin Gott unglaublich dankbar, dass es in Deutschland eine Straßenverkehrsordnung gibt. Vielleicht gibt es sie in Indien auch, aber da merkt man nicht so viel davon, auch in vielen anderen Ländern der Welt. Wir haben sie, Gott sei Dank. Wenn wir uns nach dem Grundgesetz halten, dann bringt das viel Gutes für das Miteinander, das wir erleben, damit eben kein Chaos ausbricht. Aber jetzt übertragen aufs Geistliche, jetzt könnte man ja sagen, das, was gesellschaftlich funktioniert, funktioniert ja automatisch im Geistlichen auch. Also wenn ich da gesetzlich sein soll, mich nach den Gesetzen halten soll, dann soll ich es doch im Geistlichen auch. Und das ist eben eine falsche Schlussfolgerung, die gezogen wird. Ja, wie würden wir einen gesetzlichen Christen beschreiben, also einen jetzt, der schon an Jesus Christus glaubt, aber gesetzlich lebt? Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die er für sich als gesetzlich beschreiben würde. Mindestens einen, zumindest vielleicht in bestimmten Detailfragen. Vielleicht ist es eine Person aus unserer Familie, vielleicht eine Person aus unserer Gemeinde, vielleicht eine Person, die irgendwo aus Espel kam oder darüber hinaus. Weil wir alle eben eine ganz konkrete Vorstellung davon haben, was gesetzlich ist und was es nicht ist. Und ganz oft kommen wir dann dahin, dass wir dann einen großen Schrank an Schubladen haben und wenn jemand etwas sagt, öffnen wir die Schublade, sagen erst gesetzlich und machen die Schublade wieder zu, obwohl wir das in den meisten Fällen überhaupt gar nicht beurteilen können, ob er es wirklich ist. Ja, ich glaube, wenn wir über diese Frage nachdenken, wer ist gesetzlich, so gibt es, glaube ich, kaum jemanden von uns, der von sich selber sagen würde, ich bin gesetzlich. Wir alle sind es nicht, wahrscheinlich, du oder die meisten, aber wir kennen wahrscheinlich jemanden, der es ist. Ja, also man kann, oder man sagt eher das Gegenteil über sich selber, ich bin nicht gesetzlich, sondern ich bin gehorsam. Ich lebe doch nur nach dem, was die Bibel mir sagt. Ja, ich lebe nur Konsequenz. Ich will doch nur das umsetzen, was andere vielleicht überhaupt nicht mehr für wichtig erachten, aber wovon die Bibel ganz klar redet, weil sie vielleicht etwas vernachlässigen. Es zeigt eher meine große Ernsthaftigkeit im Leben mit Jesus. Das heißt, gesetzlich ist man also meistens selber nicht, sondern das gibt es bei anderen. Das gibt es dann vielleicht, sagen die Jüngeren, das gibt es bei den älteren Geschwistern oder die Jugend sagt es bei den Jugendleitern, sie sind gesetzlich oder die Gemeinde sagt es über die Ältesten, sie sind gesetzlich, weil sie so an manchen Dingen vielleicht festhalten. So hat jeder seine Vorstellung. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ja, auch wenn es um das Thema Gesetzlichkeit geht, wir dürfen niemals als persönlich, aber auch als Gemeinde den Fehler machen und sagen, Gehorsam aus der Schrift, aus Liebe zu Jesus Christus, ist gesetzlich oder ist irgendwie als eine Art Gesetzlichkeit abzutun. Ja, wenn ich jetzt manches, was ich in der Schrift erkenne, nicht in einer Verbundenheit zu Christus umsetze und lebe, dann wird es gesetzlich und dann hat Gott keinen Gefallen daran, weil es nicht in Abhängigkeit zu ihm geschieht. Aber wenn ich wirklich den Gehorsam ernst nehme, aus der Schrift heraus, und dann in dem lebe, weil ich sage, Herr, du bist mir so wertvoll, du bist mir so wichtig, ich will nach deinem Willen leben. Dann hat das nichts, aber absolut nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Also es gibt im Text ein unterschiedliches Verständnis von dem, wie Christsein gelebt wird. Und jetzt heißt es in Vers 25, und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle des Aufsehers. Also der Zeitenwechsel hat stattgefunden. Damals war es eine Realität, jetzt nicht mehr. Und jetzt gilt es für uns, diese neue Realität anzunehmen. Wie sieht diese neue Realität aus? Und jetzt schaut mal auf das Vokabular. Davor war das Vokabular eher, da war von Zuchtmeister, Gefangenschaft, gesetzt, ausgeschlossen, gefangen die Rede. Und jetzt hört mal in den letzten Versen, wie sich das Vokabular verändert. Vers 26 bis Ende. Ihr alle seid, also nach diesem Zeitenwechsel, ihr alle seid, und jetzt geht es um Identität, um so viel mehr, Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden, Griechen, Sklaven, freien Menschen, Mann, Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Und das klingt doch anders, oder? Das klingt doch nicht nach Gefängnis. Das klingt nach einer himmlischen Weite, wo mein Vokabular gar nicht ausreicht, um das zu begreifen. Söhne und Töchter Gottes, verbunden mit Christus wie ein Knoten, zusammengebunden, den niemand lösen kann. Getauft auf Christus, er ist gestorben, ich mit ihm. Er ist auferstanden, ich mit ihm. Ich identifiziere mich mit ihm. Ja, ihr habt ein neues Gewand angezogen, neue Kleider reingewaschen durch das Blut Jesu. Wir haben ihn angezogen, seine Gesinnung, sein Denken, seine Tugenden. Ja, wir haben jetzt den Heiligen Geist bekommen. Ja, wie werden wir Christen hier eigentlich beschrieben? Welche Verheißungen, Zusagen Gottes für unser Leben? Und jetzt gilt es eben, dieses ins Leben, aus dem Glauben heraus umzusetzen, um zu verstehen, Herr, was sind deine Gedanken? Zeig mir mehr davon, ich will danach leben. Hier gibt es keinen Unterschied. Und dann diese Aufzählung. Ja, wir neigen ja dazu, manchmal in Kategorien zu denken. Das sind die hiesigen Christen, die Baptistenchristen, die Mennonitenchristen, die FEG-Christen, die anderen Christen, was weiß ich. Aber hier wird gesagt, ein Blick, wir sind ein neuer Mensch. Jesus Christus, wir sind die Braut, Jesus der Bräutigam, wir sind eins. Wir sind viel mehr als diese Unterschiede, als diese Kategorien, die wir aufführen. Es ist nicht eine Gleichmacherei, das möchte Paulus hier nicht. Aber er redet hier vom Ziel, vom grundlegenden Verstehen des christlichen Glaubens, eins in Christus zu sein. Dinge, die uns einen, die in der Erlösung geschehen sind, die in den Fokus zu nehmen, dass man nicht sagt, das ist das, was uns trennt, sondern was ist das, was uns eint, und das ist gerade das neue Leben in den Verheißungen, die wir in Christus haben, zu verstehen, die Fessel ist entzwei, ich darf jetzt frei leben. Ja, und dann im letzten Vers, und damit komme ich dann auch zum Ende, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid, und immer wieder hier dieses Wort seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Ja, lasst euch nichts anderes reinreden, ihr seid es. Versteht, was es bedeutet zu sein, und lebt in diesem Sein, nicht getrieben von diesem du musst, du sollst, jetzt mach. Sei und dann leb in den guten Werken. Ja, jemand sagte mal sinngemäß, wenn du dem Gesetz einen kleinen Finger gibst, dann nimmt er die ganze Hand, dann nimmt er dich komplett in Beschlag. Ja? Und da müssen wir aufpassen. Wenn ich das Evangelium von Jesus Christus verkündige, dann braucht es das Gesetz. Und ohne Gesetz geht es nicht, weil die Sünde aufgezeigt werden muss. Und erst die Erkenntnis des Gesetzes führt in die Arme Jesu Christi. Eine Christusverkündigung ohne Gesetz ist nicht das volle Evangelium. Das Gesetz gehört dazu. Man muss das verstehen, um wirklich das Evangelium in seiner Schönheit auch wirklich wahrzunehmen. Es braucht den Kehrbesen des Gesetzes, aber dann braucht es das Evangelium. Und dann gilt es, in dem Evangelium zu leben. Ich kann als gesetzlicher und nicht gesetzlicher Christ nach außen hin ein identisches Leben leben. Wenn ich im Fußballstadion bin oder wenn ich da zwei Leute sehe, dann sehe ich nicht, ob beide Fußballfans sind. Vielleicht ist einer, der sich gar nicht dafür interessiert, und der andere, der lebt für diesen Sport. Beide sind da, ich schaue beide an, ich sehe den Unterschied nicht. Übertragen, es kann sein, dass ich vielleicht nach außen hin ein Leben lebe als Christ, das getrieben vom Heiligen Geist ist, getrieben von der Schönheit des Evangeliums, und es kann sein, dass ich daneben vielleicht jemand habe, der das überhaupt nicht lebt, aber der von der Form her genauso lebt. Ja, Martin Luther sagte mal, wer darum das Evangelium und Gesetz gut zu unterscheiden weiß, sage Gott Dank, denn er, und wisse, dass er ein Theologe ist. Ja, wisse, dass er ein Theologe ist. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz schmaler Grat. Ja, wie lebe ich? Wie lebe ich jetzt diesen Tag, den ich heute erlebe? Ja, springe ich von einem Leben aus dem Evangelium vielleicht hin zu einer Gesetzlichkeit? Oder habe ich diese Verbindung zu Christus, wo ich sage, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Ja, und das wünsche ich uns, dass wir nicht vorgaukeln, ein befreites Leben zu leben, sondern dass wir wirklich erstmal verstehen, vom Kopf her und dann auch vom Herzen, die Fessel ist entzwei. Und jetzt habe ich durch Christus die Möglichkeit, befreit zu leben. Amen.